Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Josephine Schulz, hallo. Wir gucken heute aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf Schule unter Corona-Bedingungen. Der Branchenverband Bitkom hat eine Umfrage zur Digitalisierung an Schulen vorgestellt. In Spanien, da hat die Schule wieder angefangen, während gleichzeitig die Infektionszahlen massiv steigen. Und in Argentinien, da kämpfen Basisorganisationen dafür, dass arme Kinder nicht völlig von der Bildung ausgeschlossen werden. Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder die digitale Ausstattung in den Schulen verbessern. 5 Milliarden Euro gibt es dafür vom Bund. Und wie nötig das ist, das hat die Corona-Pandemie jetzt sehr eindrücklich gezeigt, auch wo da die größten Versäumnisse bisher waren. Vieles wurde dann jetzt in der Pandemie auf die Schnelle irgendwie ad hoc eingerichtet. Wie jetzt aktuell der Stand der Digitalisierung bewertet wird, dazu hat der Digitalverband Bitkom eine Umfrage gemacht und Christiane Habermals ordnet die Ergebnisse für uns ein.
Schlechte Noten, mangelhafte Vorbereitung. Nach den Erfahrungen mit den Schulschließungen in der Corona-Krise stellen die meisten Bürgerinnen und Bürger, aber vor allem Eltern, den Schulen in Sachen Digitalisierung ein schlechtes Zeugnis aus. Und sie blicken mit großer Skepsis, Note ausreichend bis mangelhaft, auf die Fähigkeit der Schulen, bei einem möglichen neuen Lockdown die Aufrechterhaltung des Unterrichts zu gewährleisten. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Dafür hatte der Verband im August dieses Jahres rund 1000 repräsentativ ausgewählte Personen befragt, darunter 269 Eltern. Die Ergebnisse seien sehr ernüchternd, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Er bezeichnete die Schuldigitalisierung als eines der ambitionslosesten Projekte der Politik.
Ich glaube, wir haben hier viel Vertrauen verspielt, weil Unterricht sehr oft ersatzlos gestrichen wurde. Viele Schulen waren nicht in der Lage, die ihnen anvertrauten Schüler auch nur ansatzweise zu betreuen. Und ich sage es nochmal hier, eine E-Mail schicken mit einem PDF angehängt, ist keine digitale Ausbildung. Das ist einfach nur, dass ich den in Postweg umgangen habe.
Den Stand der Digitalisierung an deutschen Schulen bewerteten die Befragten ebenfalls nur mit knapp ausreichend. 9 von 10 waren der Ansicht, dass digitale Arbeitsmittel wie Computer, Smartboards oder Tablets in allen Schulen Standard sein sollten. 3 von 4 sprachen sich für Informatik als Pflichtfach aus. Und rund die Hälfte ist der Meinung, dass Digitalisierung auch jenseits der Corona-Krise zum schulischen Alltag gehören sollte. Dabei sind Laptops und ein schneller Internetzugang an Schulen längst noch nicht alles, betont Berg.
Das muss auch in Einklang gehen mit der pädagogischen Konzept und Inhalten. Also ich brauche digitale Schulkonzepte. Ich brauche im Prinzip auch digitale Lerninhalte, um es dann auch wirklich anzeigen zu können. Und der dritte Punkt, den wir als sehr, sehr wichtig und essentiell halten, ist die Lehrerfortbildung. Und zwar mit Digitalisierungsbezug und auch Förderung des fachlichen Austausches zum Thema Digitalisierung.
Bei der Frage, woran es liege, dass die Digitalisierung so schleppend vorankommt, machten 3/4 der Befragten den Bildungsföderalismus verantwortlich. Allerdings kann man viele Fragen des Branchenverbands, der seit Jahren für eine stärkere Digitalisierung der Gesellschaft eintritt, durchaus als tendenziös bezeichnen. Nach dem Motto, stimmen Sie der Aussage zu, dass der Föderalismus ein Bremsklotz für Digitalisierung ist? Dennoch wird deutlich, vor allem Eltern erwarten, dass es endlich vorangeht und haben wenig Verständnis für Schuldzuweisungen zwischen Bund und Ländern. Für die grüne Bildungspolitikerin Margit Stump kommen die Ergebnisse dann auch wenig überraschend.
Wir bekommen signalisiert auch von Eltern, dass die Digitalisierung der Schulen den eigenen Ansprüchen massiv hinterherhinkt und jeder Tag des Fernunterrichts die Chancenungerechtigkeit vergrößert.
Kritisiert wird vor allem auch vom Branchenverband Bitkom, dass von den über 5 Milliarden Euro Fördergeld für die Schuldigitalisierung, die der Bund bereitgestellt hat und für die 2019 sogar das Grundgesetz geändert wurde, noch immer erst ein Bruchteil an die Schulen ausgezahlt wurde. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP waren bis vor 2 Wochen gerade einmal 15,7 Millionen Euro abgeflossen. Desaströs nennt das die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Katja Suding, und bemängelt, die bürokratischen Hürden für die Schulen seien viel zu hoch. So sehen es auch die Grünen.
Der Grund dafür ist, dass jede Schule zunächst mal ein Medienentwicklungskonzept braucht, damit der Schulträger dann überhaupt Mittel beantragen kann. Das ist sowohl ein organisatorisches Hemmnis als auch völlig überflüssig.
Die Bundesregierung geht dennoch davon aus, dass sich die Summe der abgerufenen Mittel bis Jahresende signifikant erhöhen wird. Fortschritte gibt es auch bei einem gemeinsamen Bildungsportal von Bund und Ländern, auf dem ab sofort Bildungsmedien frei zugänglich gemacht werden sollen. Die Unterrichtsmedien sind qualitativ und lizenzrechtlich geprüft und können von Lehrpersonal, Schülerinnen und Schülern und Eltern heruntergeladen werden. Das Medienportal mit dem Namen Mundo wurde aus Mitteln des Digitalpakts finanziert.
Wie wir gerade gehört haben, in Deutschland glauben viele Menschen nicht, dass die Schulen digital gut aufgestellt wären, wenn es erneut zu Schließungen käme.
Campus und Karriere. International.
In Italien, da hat die Schule heute erstmal überhaupt wieder aufgemacht, nach einem ganzen halben Jahr, dass die Schüler zu Hause bleiben mussten. Italien war ja vor allem in den Anfangsmonaten der Pandemie sehr hart getroffen. Mittlerweile hat sich das Infektionsgeschehen in Europa ein bisschen verlagert. Aktuell mit die höchsten Neuinfektionszahlen hat Spanien. Trotzdem hat auch dort die Schule letzte Woche wieder angefangen. Julia Macher hat sich die Situation in Barcelona angeguckt und hat dort auch die Mutter und Aktivistin Cesa Camian getroffen, die ihre Tochter trotz strenger Hygienevorschriften nicht in die Schule gehen lassen will.
Meine Tochter geht nicht zur Schule, weil das Ansteckungsrisiko zu hoch ist. Mit 30 Schülern pro Klasse und weniger als einem Meter Abstand zwischen den Tischen sind die Klassen viel zu groß. Bevor die Klassengröße nicht reduziert wird, mehr Lehrer eingestellt werden und die Lehrer nicht die notwendige Schutzkleidung erhalten, wird meine Tochter nicht zur Schule gehen. Camern vertritt nach eigenen Angaben 4.000 Familien. Wie viele davon tatsächlich dem Schulstreik folgen, ist offen. Doch seit Anfang September protestieren in mehreren Regionen des von der Corona-Pandemie heftig gebeutelten Landes Eltern, Lehrer, Schüler gegen unklare Richtlinien und, die ihrer Meinung nach, chaotischen Begleitumstände des Schulstarts. Das Bildungsministerium in Madrid hat sich gemeinsam mit den für Erziehung zuständigen Regionalministerien für ein Präsenzmodell mit komplementärem Online-Unterricht entschieden. Unterrichtet werden soll überwiegend in sogenannten Blasen, in möglichst reduzierten, fixen Gruppen mit einer Hauptlehrkraft. Untereinander sollen sich die Gruppen so wenig wie möglich begegnen. Wie groß die einzelnen Klassen sind, wie das Zusammenspiel zwischen Präsenz- und Fernunterricht funktioniert, entscheiden die Schulen nach regionalen Richtlinien. Katalonien etwa empfiehlt in Grundschulen nicht mehr als 20, in weiterführenden nicht mehr als 30 Schülerinnen und Schüler pro Klasse und hat Ressourcen versprochen. Doch weil Räume oder Lehrer fehlen, konnte in der Region ein knappes Drittel der Klassen nicht geteilt werden. Maricel Gama arbeitet als Musiklehrerin an einer Schule in einem sozialen Brennpunkt. Sie fühlt sich von der Politik alleingelassen. Als Covid-19-Sonderzuwendung hat man uns eine neue Drittellehrkraft zugesprochen, die ist aber noch nicht eingestellt. Schutzmasken für die Lehrkräfte gibt es bisher nur fürs erste Trimester. Wir haben kein extra Budget für digitales Material und dazu haben wir jetzt noch eine neue Klassenlinie bekommen. Die Infektionszahlen in Spanien steigen rapide. Wie viele Lehrer rechnet auch Gama damit, dass sie ihre Schüler irgendwann nach Hause schicken muss. Was schon beim Präsenzunterricht eine Herausforderung ist, wird dann zum Problem. Wir haben 30 Tablets für die ganze Schule. Wenn es zu Schließungen kommt, wird es Schüler geben, die kein Gerät haben, um dem Online-Unterricht zu folgen oder die Hausaufgaben zu machen.
a trabajar.
Laut Nationalem Statistikamt haben etwa 10% der spanischen Haushalte keinen Internetanschluss. Bei Familien mit einem Einkommen unter 900 Euro sind es weit über 60%. Über 40% der Einkommensschwachen haben keinen Computer. Madrid will diese Familien mit insgesamt 500.000 Tablets ausstatten. Auch viele Regionalregierungen haben ihre Bildungsausgaben aufgestockt. Aber das System leidet unter den Kürzungen der letzten Jahre. Seit 2008 sind in ganz Spanien die Ausgaben für Bildung von 5% des Bruttoinlandsprodukts auf 4,25% gesunken. Besonders heftig fielen die Kürzungen in Katalonien aus. Dort fehle es nicht nur an Geld, sondern auch an politischem Willen, kritisiert César Camean. Das ist ein Versagen auf allen Ebenen. Wenn eine Schule nicht die notwendigen Mittel hat, muss sie bei der Verwaltung eben Beschwerde einlegen. Das haben viele nicht gemacht. Die Regionalverwaltung hat nicht die notwendigen Mittel bereitgestellt und die Zentralregierung hat ihnen nicht ausreichend unter die Arme gegriffen. Zu den fehlenden Mitteln für die Schule kommt die Frage, wer betreut die Kinder, wenn bei Schulschließungen der Präsenz wieder zum Fernunterricht wird? Bei einer nachgewiesenen Corona-Infektion soll die gesamte Klasse nach Hause geschickt werden. Einen verbrieften Anspruch auf Freistellung haben Erziehende bisher aber nur, wenn das eigene Kind krank ist, nicht, wenn es vorsorglich in Quarantäne geschickt wird. Die Lücken in der Betreuung zeugen von der mangelnden Wertschätzung für Bildung, kritisiert Lehrerin Meritxell Gama. Das könnte sich auf Dauer rächen. Mit über 17% liegt die Schulabbrecherquote in Spanien weit über dem europäischen Durchschnitt. Zwar waren die Zahlen in den letzten Jahren rückläufig, aber Experten befürchten, dass sich das Bildungsgefälle nun Corona-bedingt wieder verstärkt.
Also viele Sorgen im Zusammenhang mit dem Schulstart in Spanien. Jetzt wechseln wir einmal über den Atlantik, nach Argentinien nämlich. Da ist in vielen Schulen Präsenzunterricht noch kein Thema. Man versucht weiter, die Schüler per digitalem Fernunterricht zu beschulen. Aber viele können eben auf diese Weise nicht erreicht werden, weil sie keine Computer haben oder keinen Internetzugang haben. Und damit die Kluft, die eh schon ziemlich groß ist, nicht noch größer wird, kämpfen in den armen Vierteln soziale Basisbewegungen mit einer Art Crowdfunding für die Kinder. Der Beitrag von Anne Herberg.
Schon vor Corona war es nicht einfach, erzählt Jocelyn Meno. Neben der Schule arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Die Angst vor Überfällen, wenn sie frühmorgens das kleine Ziegelsteinhaus in der Villa Oculta verließ. Ein riesiges Armenviertel im Vorstadtgürtel von Buenos Aires. Ihre Mutter war einst aus Bolivien nach Argentinien gekommen, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Und nun stolz, dass die 17-jährige Tochter Buchhaltung auf einer technischen Schule lernte. Doch dann kam der Corona-Lockdown. In den ersten Wochen im März hatten wir gar keinen Kontakt zur Schule. Dann wurden uns Aufgaben geschickt über eine App. Am Anfang habe ich versucht, dabei zu bleiben und das Beste zu geben. Aber das ist so viel trockene Theorie, da bleibt nichts hängen. Die Lehrer sagen, dass man fragen kann, aber da komme ich mir dumm vor. Ich traue mich nicht. Und oft habe ich kein Netz, der Strom fällt aus oder die App funktioniert nicht. Unterricht findet in Argentinien wegen Corona seit fast 6 Monaten virtuell statt. Nur 3 Provinzen sind mittlerweile zum Präsenzunterricht zurückgekehrt. Für Kinder, Eltern und Lehrer ist das anstrengend genug. Laut einer aktuellen UNICEF-Umfrage haben 34% aller 13- bis 17-Jährigen aber nicht mal einen Computer. 18% keine Internetverbindung zu Hause. Die wichtigste Verbindung ist das Handy, aber Geld für Datenpakete sind knapp. Lehrer Lanfranco Espeleta sagt, das Wichtigste derzeit ist, den Kontakt nicht zu verlieren. Das zählt gerade mehr als Inhalte. Wenn du den Schüler verlierst, dann besteht die Gefahr, dass er auch später nicht mehr zurückkommt zur Schule. Espeleta lehrt im Großraum Buenos Aires an 2 staatlichen Schulen. Dort werden alle 2 Wochen Essenspakete an die eingeschriebenen Familien ausgegeben und dazu Hefte, Stifte und Kopien der Hausaufgaben für die Kinder. Die digitale Kluft verschärft die Armut, sagt Luisa Brumana, UNICEF-Referentin in Argentinien. Argentinien steckte bereits in der Krise, dann kam die Pandemie. Wir fürchten, dass die Kinderarmut auf über 60% ansteigen wird. Die Stadt Buenos Aires will zumindest rund 6.000 Kindern, die überhaupt keinen Kontakt mehr zur Schule halten, bald wieder Präsenzunterricht geben. Den ersten Vorschlag über das Wie lehnte die Bundesregierung allerdings ab. Argentinien meldet derzeit mehr als 10.000 Covid-19-Neuinfektionen täglich. Auch Basisbewegungen wie La Poderosa sind kritisch. Dort sind Nachbarn aus mehr als 130 armen Vierteln des Landes organisiert. Es gibt einen Gerichtsbeschluss vom Juni, der die Stadt dazu verpflichtet, den armen Vierteln Internetverbindung zu sichern. Das ist nicht passiert. Seit Jahren sind die Schulen unterfinanziert. Es gibt keine Heizung, der Strom fällt regelmäßig aus. Und übrigens nicht nur in der reichsten Stadt des Landes, Buenos Aires, sondern überall in Argentinien. Dass die Ärmsten nun in solche Schulen geschickt werden sollen, das ist eine Schlagzeile für die Medien. Für uns und für die Lehrer ist es ein enormes Ansteckungsrisiko, eine weitere Ungerechtigkeit. Die Basisorganisation präsentierte selbst ein Projekt, um Computer und Unterrichtsräume direkt in den armen Vierteln einzurichten. Irgendeine Lösung brauche es, sagt Jocelyn Meno, die seit 6 Monaten nicht nur ihre eigenen Aufgaben auf einem kleinen Handybildschirm bearbeitet, sondern auch ihrem 9-jährigen Bruder Lernhilfe geben muss. Du musst ihn ständig dazu zwingen, dran zu bleiben. Es interessiert ihn einfach nicht. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin ja keine Lehrerin. Wir streiten uns. Manchmal lasse ich das Handy einfach tagelang liegen. Da kann man manchmal schon ein bisschen eine Depression bekommen.
In ein paar Wochen fängt das Wintersemester an den Unis an. An Fachhochschulen, da geht's ja teilweise jetzt schon los. Aber im Unterschied zu den Schülerinnen und Schülern, da bleibt es für die Studierenden in weiten Teilen bei digitaler Lehre. Die Uni Hildesheim hat eine Studie zum Thema Studieren unter Corona-Bedingungen gemacht. Heute werden die Ergebnisse veröffentlicht. Und ich habe kurz vor der Sendung mit Anna Traus gesprochen, einer der Autorinnen der Studie, darüber, was die Hochschulen aus dem vergangenen Semester lernen können und wie groß die Belastung für die Studierenden war.
Ja, also die Studierenden haben ja das digitale Semester schon hinter sich auf jeden Fall. Und es bildet sich halt auf jeden Fall auch die Bandbreite der Studierenden in unseren Ergebnissen ab. Also es lässt sich schon sagen, dass ein größerer Anteil der Studierenden sich durch das digitale Semester und die Pandemie mehr belastet gefühlt hat oder auch weiterhin fühlt. Also weil einfach auch so eine Planungsunsicherheit für die Studierenden immer wieder aufgekommen ist, weil ja nicht klar war, wie geht das jetzt weiter, wie lange bleibt das jetzt so. Und das hat ganz viel natürlich auch mit finanziellen Sorgen zu tun. Für einige Studierende sind Nebenjobs weggefallen, andere können jetzt mehr arbeiten als sonst, weil sie ihre Zeit flexibler gestalten können. Dann ist ein sehr, sehr großer Bestandteil, der immer wieder als Belastung oder auch als negativer Faktor wahrgenommen wird, diese soziale Ebene oder auch das Gefühl der sozialen Isolation, also dass die Studierenden dieses ganze Campusleben, was wegfällt, was man halt digital im Moment einfach nicht abbilden kann, auch dort unterwegs zu sein, sich in den Pausen mit den verschiedenen Kommilitoninnen zu unterhalten und gemeinsam irgendwie in der Mittagspause darüber zu reden, was als nächstes ansteht oder so. Also diese ganze Ebene vom Campusleben ist ja gerade nicht da und die fehlt auf jeden Fall über der Hälfte der Studierenden.
Mit Blick auf die Schulen wurde ja jetzt immer viel darüber geredet, über die fehlende digitale Ausstattung als ein Hauptproblem. War das auch was, was die Studierenden angemerkt haben, oder lag da eigentlich der Problemfokus ein bisschen woanders?
Also wir haben in unserer Studie jetzt auch gar nicht so doll den Fokus auf die digitale Ausstattung gelegt, weil ganz viele das ja lokal erhoben haben in ihren Studien an den Unis. Wir haben da eher am Rande nochmal nachgefragt und auch in den offenen Fragen dazu sind nochmal viele Kommentare gekommen. Und natürlich haben Studierende wahrscheinlich im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern da schon nochmal eher jetzt einen Laptop oder sowas zur Verfügung. Aber viele Studierende gehen halt auch zum Arbeiten in die Bibliothek, nutzen dort die Rechner oder auch die Uni-Verbindung übers WLAN oder auch diese VPN-Zugänge, um da auf die Ressourcen der Universität zugreifen zu können. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht bei allen Studierenden da ist, ne? Diese WLAN-Verbindung von zu Hause, die irgendwie auch leistungsfähig genug ist, um immer online irgendwie dabei zu sein und an der Lehre teilnehmen zu können, ohne die ganze Zeit aus den Videokonferenzen rausgeworfen zu werden. Und was halt diese Kluft angeht, ne, also von denjenigen, die eh gut ausgestattet sind und so, da ist es natürlich super für das digitale Semester, können sie dann alles nutzen. Aber da, wo man jetzt zum Beispiel auch nicht alleine wohnt, sich vielleicht irgendwie ein Gerät zu Hause teilt oder sowas gar nicht hat und immer nur in die Bibliothek geht, um dort zu arbeiten, ist das natürlich sehr schwierig dann.
Das wäre jetzt auch eine meiner Fragen gewesen, weil mit Blick auf die Schulen hat man ja viel über die auseinanderdriftende soziale Kluft geredet, also dass Kinder aus sozial schwächeren Haushalten jetzt noch zusätzlich abgehängt werden. Kann man sowas auch bei den Studierenden sehen?
Ich würde schon auf jeden Fall, also die Zahlen zeigen auch, dass man bei Studierenden diese Kluft auch sieht. Es gibt halt einen Teil der Studierenden, die sind durch das digitale Semester entlastet, weil sie zum Beispiel nicht mehr pendeln müssen und mehr Flexibilität haben, um ihre Familie und Beruf oder auch Freizeit in Einklang zu bringen. Und eben ein großer anderer Teil der Studierenden, der zum Beispiel jetzt auch die Studierenden, die vielleicht psychisch belastet sind, die sich aber auch durch den Studienalltag ihr Leben strukturieren, ne, indem sie zu den Veranstaltungen gehen oder so, diese, sag ich mal, fremdgegebene Struktur fällt ja komplett weg. Und das ist für ganz viele Studierende auch etwas, was es viel schwieriger macht, mit Motivation und Antrieb sich selbst zu strukturieren und im Studium dabei zu bleiben. Und was diese Kluft angeht, wenn man sich dann nochmal die Gruppen einzeln anguckt, sieht man halt schon, dass dort diese Wahrnehmung und auch, also zum Beispiel jetzt seelische Belastung oder finanzielle Sorgen ist ein ganz großer Punkt. Also es gibt halt eine Gruppe von Studierenden, die sich sowieso immer Sorgen um ihre finanzielle Situation macht, aber jetzt durch Corona sich dadurch auch nochmal psychisch belastet fühlen und sich fragen, okay, muss ich noch länger studieren jetzt durch dieses digitale Semester? Kann ich mir das leisten? Kann ich meine Credits, die ich nachweisen muss, zum Beispiel beim BAföG-Amt oder auch bei den Stiftungen, wo ich ein Stipendium bekomme, vorweisen, weil ich jetzt genug Lehrveranstaltungen besuchen kann, wie sonst auch in der Präsenzlehre?
Es gab ja jetzt auch Diskussionen darüber, ob man auch an den Unis schneller wieder zur Präsenzlehre zurückkommen sollte. Also eine Reihe von Professoren und Professorinnen hat das gefordert. Jetzt ausgehend von der Studie, würden Sie sagen, dass man den Studierenden noch ein weiteres, vor allem digitales Semester zumuten kann?
Es fanden schon der Größte der Studierenden, ich kann jetzt auch noch mal kurz nach der Zahl einfach gucken, hatte da eher schlecht bis sehr schlecht angegeben, dass sie das eben schlecht bis sehr schlecht finden würden, wenn es ein weiteres digitales Semester geben würde. Und ich denke schon, man kann es ihnen zumuten, weil sie sind es jetzt schon geübt. Also sie haben es jetzt schon ein Semester gemacht und sie werden es auch ein weiteres Semester schaffen. Und auch die Unis haben mehr Erfahrungswerte gesammelt und können jetzt gucken, wie sie es besser machen können. Und das wollten wir jetzt auch, deswegen haben wir jetzt irgendwie versucht, so schnell ein Ergebnispapier der Studie rauszubringen, um zu gucken, okay, was sind jetzt Punkte, wo wir nochmal direkt drauf schauen können, was wir jetzt vielleicht noch verbessern können.
Und was wären jetzt konkrete Empfehlungen an die Hochschulen?
Also für die Hochschulen würden wir konkret empfehlen, dass sie versuchen, Räume für das soziale Leben der Studierenden zu schaffen. Dass sie ihre Beratungsangebote ausbauen, dass sie mehr über die Verfahren an der Uni transparent machen und dass sie weiter nach finanziellen Unterstützungsmodellen suchen, die auch einen niedrigschwelligen Zugang haben und dass auch weiterhin immer wieder die ungleichen Studienbedingungen berücksichtigt werden und das reflektiert werden muss in den Prozessen der Uni.
Anna Traus von der Uni Hildesheim über die Studie zum digitalen Unisemester, die zeigt, dass Studierende sehr unterschiedlich mit der Situation umgehen, aber viele auch vor allem durch finanzielle Sorgen und fehlende soziale Kontakte sehr stark unter der Situation gelitten haben. Das war Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Corso und da dann unter anderem mit einer Antwort auf die Frage, wie die Algorithmen von Streamingdiensten uns Musik und Serien vorschlagen. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.